NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Ungebetene Gäste aus dem All müssen ja nicht gleich unfreundliche außerirdische Lebewesen sein. Es können auch einfach nur Gesteinsklumpen sein. Meteoriten, die plötzlich auf unsere Erde stürzen. Mit einer solchen Wucht, dass sie beim Aufprall tiefe Krater erzeugen. So gefährlich solche Ereignisse auch für uns sind, für Wissenschaftler sind diese Himmelskörper und auch ihre Einschlagspuren fast wie eine Schatztruhe. Voll mit spannenden Informationen über die Entstehung unseres Sonnensystems. Über Meteoriten, die durchs All fliegen und auch diejenigen, die auf unsere Erde gestürzt sind, wird es heute in unserem Schwerpunkt in Logo gehen. Ein weiteres Thema in der Sendung sind neue Ergebnisse aus der Erforschung der Eisschmelze in Grönland. Und in unserer Reportagereihe Die Durchblicker geht es diesmal um ewig junge Pflanzen. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Grönland. Lange galt es als das Tiefkühlfach der Erde. Inzwischen ist es aber leider ein Tiefkühlfach, das extrem tropft. Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren. Das Eis schmilzt und der Meeresspiegel steigt dementsprechend. Wegen der steigenden Temperaturen schmelzen in Grönland jährlich bis zu 250 Kubikkilometer Eis. Damit gehen dort jedes Jahr Eismassen verloren, die 5-mal so groß sind wie der Bodensee. Und noch erschreckender, es gibt neue Studien, die zeigen, dass die Geschwindigkeit des Schmelzens zunimmt. Forscher haben untersucht, welche Faktoren die Eisschmelze beeinflussen und haben jetzt neue Erkenntnisse. Anne Kleinknecht hat mit ihnen darüber gesprochen.
Horst Machgut muss sich manchmal vorkommen wie ein Kind, dem das Himbeereis im Hochsommer in den Händen zerläuft. Machgut ist Gletscherforscher an der Uni Zürich. Ihm schmilzt seit einigen Jahren der Forschungsgegenstand unter den Füßen weg.
Ich war im Sommer 2012 auf Grönland. Das war der Sommer, der sich ausgezeichnet hat durch außergewöhnlich hohe Schmelze. Und wir haben dort die Flüsse gesehen. Das sind unermessliche Mengen an Schmelzwasser, die durch diese Flüsse das Eisschild verlassen. Eben einerseits spektakulär, andererseits für einen Gletscherforscher und vielleicht auch für andere Leute nicht einfach zum Anschauen.
Horst Machgut will verstehen, wie es zu diesen enormen Schmelzwassermassen kommen kann. Dazu hat er sich den Firn genauer angesehen. Eine harte, aber poröse Schneeschicht, die auf dem Grönlandeis liegt, bis zu 80 Meter dick.
Das ist eigentlich Schnee, alter Schnee, der teilweise ein paar hundert Jahre alt sein kann.
Normalerweise sickert das Schmelzwasser in den schwammartigen Firn und gefriert dort wieder. Es geht also nicht verloren. Doch in den vergangenen 10 bis 15 Jahren hat sich die Oberfläche verändert.
Wir waren im Jahr 2012 im Frühling auf dem Eisschild eben in der Firnzone. Wir haben dort gebohrt und haben erwartet, dass wir dieses poröse Material finden. Stattdessen haben wir aber etwa 7 Meter dick massives Eis gefunden und erst unterhalb von diesem massiven dicken Eisschicht haben wir dann dieses poröse Material entdeckt.
Vor allem in den niedrigen Höhen, wo es wärmer ist, ist die Oberfläche versiegelt und es versickert deutlich weniger Schmelzwasser als noch vor ein paar Jahren. Wie groß der Schaden an der Firnschicht insgesamt ist, wollen Machgut und seine Kollegen jetzt mit Hilfe von Satellitenbildern untersuchen. Auf diese Luftaufnahmen setzt auch Christoph van Tricht. Er ist Geograf an der belgischen Universität Leuven und will herausfinden, wie die Wolken über Grönland die Eisschmelze beeinflussen.
Es ist sehr bewölkt über der Eisdecke. Im Schnitt befinden sich an 7 von 10 Tagen Wolken über Grönland. Wir haben festgestellt, dass Wolken einen sehr starken Erwärmungseffekt haben. Diese Erwärmung führt dazu, dass immer mehr Schmelzwasser von der Eisdecke abfließt. Wenn es bewölkt ist, fließt 30% mehr Schmelzwasser von der Eisdecke als bei klarem Himmel.
Es macht also einen großen Unterschied für die Eisschmelze auf Grönland, ob es gerade bewölkt ist oder nicht. Allerdings nur nachts. Dann werden die Wolken zu einer wärmenden Decke über der Eisfläche und das Schmelzwasser gefriert nicht. Tagsüber macht es keinen Unterschied, ob der Himmel bewölkt ist oder nicht, erklärt Christoph van Tricht.
What we see is, and you know it from here as well.
Wir haben beobachtet, dass die Oberfläche warm bleibt, wenn es bewölkt ist. Ist der Himmel klar, kühlt die Oberfläche ab. Dann kann fast das gesamte Schmelzwasser im Firn gefrieren und am nächsten Tag wieder auftauen. Doch wenn die Wolken die Oberfläche warm halten, kann nur noch ein Teil des Wassers gefrieren. Der Schwamm ist mit Schmelzwasser gesättigt und das Wasser fließt in den Ozean. Das passiert nicht tagsüber, sondern nachts.
So it's really not something that happens during the day, what we see, but it's really something that happens at night.
Bislang haben Klimaforscher weder den Wolken über Grönland noch dem porösen Firn viel Beachtung geschenkt. Die beiden neuen Studien liefern jetzt wichtige Details, die möglicherweise schon bald in die neuesten Berechnungen zum Klimawandel einfließen werden. Die Ergebnisse, so viel steht schon heute fest, werden alles andere als beruhigend sein. Denn aktuelle Studien zeigen, dass das Grönlandeis immer rasanter schwindet. Zwischen 2003 und 2010 ist es doppelt so schnell geschmolzen wie im gesamten letzten Jahrhundert.
Das war ein Beitrag von Anne Kleinknecht.
Trust the stars when you're about to fall in love. Look for hidden signs before you start to sigh. Never trust the moon when you're about to taste his kiss. He knows all the lines and he knows how to lie.
Die Musik, die Sie hören, ist von Stacey Kent. Die CD heißt Tenderly. Wir spielen sie heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Meteoriten oder Meteorite? Wie heißt eigentlich der Plural? Auch unter Wissenschaftlern ist das eine ewige Frage.
Also in Süddeutschland sagt man Meteoriten, aber wir haben uns geeinigt darauf, dass es Meteorite heißt, mit E nur.
Sagt zumindest der Physiker Ludolf Schulz. Auch er beschäftigt sich nämlich mit diesen Himmelskörpern. Und die gibt es schon sehr lange. Gehen wir einmal 4,5 Milliarden Jahre zurück. Zu der Zeit, in der die Erde entstand. Damals herrschte in unserem Sonnensystem das reine Chaos. Es waren keine Planeten, die dort herumflogen, sondern unzählige winzige Himmelskörper und Staubteilchen. Erst im Laufe von Jahrtausenden klumpten diese Teile zusammen. Und so entstanden Planeten. Zum Beispiel auch unsere Erde. Meteorite oder auch Meteoriten sind Überbleibsel aus dieser Zeit, Zeugen der Entstehung unseres Sonnensystems. Ursula Storast hat sich mit Wissenschaftlern getroffen, die diese Gesteinsformationen aus dem All und ihre eigene Entstehungsgeschichte untersuchen.
Am 15. Februar 2013 konnte man am Himmel über der russischen Stadt Tscheljabinsk eine extrem helle Lichterscheinung beobachten.
Das ist also ein ganz dramatisches Ereignis. Da kommt mit großer Geschwindigkeit eine Feuerkugel am Himmel daher.
Jochen Schlüter, Professor für Geowissenschaften an der Universität Hamburg, präsentiert das Geschehen auf einem Video. Was da am Himmel entlang rast, sieht aus wie das grell erleuchtete Raumschiff Außerirdischer.
Sie sehen jetzt hier, wie er sogar in der Luft noch explodiert und in viele, viele kleine Teile zerfallen ist.
Der Feuerball im russischen Ural war ein Meteorit, erklärt Jochen Schlüter. Nach Eintritt in die Erdatmosphäre reibt er sich an der Luft und wird immer heißer.
Das ist ein Gas-Luft-Gemisch, das anfängt zu leuchten. Diese Leuchterscheinung ist 300 Mal größer als das Objekt selbst. Deshalb können wir auch solche Dinge von sehr weit entfernt sehen. Und letztendlich zerschellt er an einer Mauer von Luft.
Im Mineralogischen Museum am Zentrum für Naturkunde an der Universität Hamburg zeigt Jochen Schlüter auf einen faustgroßen, unscheinbaren, grauschwarzen Stein in einer Vitrine. Das, sagt er, ist ein 4,5 Milliarden alter Zeuge aus den Anfängen der Welt, ein kohliger Chondrit.
Die sind, seitdem unser Sonnensystem entstanden ist, einfach nur verklumpt, haben sich zu Objekten zusammengefunden und sind nie heiß geworden, sind nie verändert worden. Und wir finden in diesen Meteoriten Wasser, Aminosäuren und viele Substanzen, die auch für den Aufbau organischer Verbindungen notwendig sind.
Der Wissenschaftler deutet auf winzige weiße Striche. Das sind Calcium-Aluminium-Einschlüsse, erklärt er.
Und das ist das allererste, was in unserem Sonnensystem fest geworden ist. Wenn Sie daran Altersbestimmungen vornehmen, dann bekommen Sie auch die ältesten Alter, die man überhaupt von fester Materie bekommen kann. Und deshalb denken wir, dass das auch das Alter der Entstehung unseres Sonnensystems ist.
Meteorite sind gewissermaßen Überbleibsel aus der frühen Bildung des Sonnensystems, ergänzt Professor Ludolf Schulz. Der Physiker war Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz und hat mehrere Bücher über Meteorite veröffentlicht.
Meteorite sind meistens Teile von den Kleinplaneten, die Asteroiden oder Kleinplaneten, die sich im Wesentlichen bewegen zwischen dem Planeten Mars und dem Planeten Jupiter. Früher hat man gedacht, da fehlt ein Planet, aber da haben sich sehr viele kleine Körper gebildet. Und wenn die jetzt zusammenstoßen, dann gibt es Trümmer und diese Trümmer kommen irgendwann dann auch mal zur Erde.
Die ersten dieser Zwergplaneten, die sich als Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter bewegen und deren Trümmer als Meteorite auf der Erde zu finden sind, wurden bereits 1802 entdeckt, sagt Ludolf Schulz. Aber die meisten sind noch unbekannt.
Und zwar kann man eigentlich nur die entdecken, die relativ groß sind, sagen wir mal, die 10 Kilometer, 20 Kilometer im Durchmesser haben. Und da gibt es sehr viel mehr, die sehr viel kleiner sind.
In Europa beschäftigen sich nur eine Handvoll Labors mit der Untersuchung von Meteoriten. Eines davon befindet sich an der Universität in Münster. Hier arbeitet der Geowissenschaftler Professor Thorsten Kleine. Neue, sehr präzise Messungen haben jetzt ergeben, dass sich die ersten Planeten unseres Sonnensystems in wenigen hunderttausend Jahren gebildet haben, sagt er.
Dadurch haben wir eben zeigen können, dass manche Meteorite von kleinplanetaren Körpern kommen, die sehr schnell entstanden sind nach der Entstehung des Sonnensystems. Sehr schnell in diesem Falle heißt, dass sie in wahrscheinlich ungefähr 100.000 Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems entstanden sind. Diese Körper, und das ist wichtig, sind damit eben wahrscheinlich die Bausteine der größeren Planeten, wie zum Beispiel unserer Erde. Und das, was wirklich eine ganz neue Sache jetzt aus dem letzten Jahr ist, dass man wirklich erstmal zeigen konnte, dass diese Meteorite von Körpern kommen, die wirklich die allerersten planetaren Körper sind, die im Sonnensystem entstanden sind.
Identifizieren und analysieren konnte man inzwischen auch Meteorite, die nicht vom Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter stammen, sondern direkt vom Mond oder vom Mars, ergänzt der Physiker Ludolf Schulz.
Die sind wesentlich jünger als die ursprünglichen Meteorite, die von den Asteroiden kommen. Die sind maximal 1,3 Milliarden Jahre alt. Und einer dieser Meteorite, der in der Antarktis gefunden wurde, den hat man näher untersucht und hat festgestellt, da gibt es also organische Elemente drin, so Bausteine, die vielleicht mal fürs Leben zuständig waren. Und das hat diese ganze Diskussion um zum Beispiel Wasser auf dem Mars sehr stimuliert.
Diskutiert wird seit längerem die Frage, welchen Einfluss Meteorite auf die Entwicklung des Klimageschehens haben können. Denn inzwischen sind die Wissenschaftler überzeugt, dass das Aussterben der Saurier von Gesteinsbrocken aus dem Weltall verursacht wurde.
Und zwar sieht es ja so aus, dass vor 65 Millionen Jahren ein großer Meteorit eingeschlagen ist vor der Küste von Mexiko. Und das hat das Klima auf der Welt sehr verändert, indem sehr viel Staub und Wasser und was auch immer in die Atmosphäre gekommen ist. Und das haben die Saurier nicht verkraftet und sind da ausgestorben.
Ursula Storost über die Entstehung von Meteoriten.
Never trust your dreams when you're about to fall in love. For your dreams might quickly fall apart. So if you're smart, really smart. Trust your heart.
Wenn Meteoriten mit Planeten kollidieren, hat das in der Regel heftige Folgen. Auf dem Mars zum Beispiel muss es Hunderttausende von Meteoritenabstürzen gegeben haben. Das zeigen immer wieder die Aufnahmen von den tiefen Kratern, die dadurch entstanden sind. Auf unserem Planeten, also der Erde, gibt es deutlich weniger solcher Krater. Noch nicht einmal 200. Nicht, dass wir es uns anders wünschen sollten, aber warum sind es so wenige? Ich habe mit Thomas Kenkmann darüber gesprochen. Er ist Leiter des Geologischen Instituts an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Er untersucht mit seinen Kollegen die Krater der Meteoriten, die auf unserem Planeten angekommen sind. Woran liegt es, dass es bisher so wenige waren, im Vergleich zum Mars zum Beispiel, der ja eigentlich ein ganzes Stück kleiner als die Erde ist?
Ja, derzeit gibt es auf der Erde 188 Meteoritenkrater, so viel sind bislang entdeckt worden. Das ist natürlich sehr, sehr viel weniger als die über 300.000 Krater, die wir vom Mars kennen. Das liegt nicht etwa daran, dass die Erde seltener getroffen wird als Mars.
Also ja. Das heißt, wir haben die einfach noch nicht entdeckt?
Wir haben noch nicht alle entdeckt. Also wir haben bislang 188 entdeckt. Wir rechnen damit, dass wir in der Größenordnung von 200 bis 300 vorwiegend kleineren Kratern noch finden werden. Aber diese Zahl ist trotzdem sehr, sehr gering im Vergleich zu diesen Hunderttausenden von Kratern auf Mars.
Und
genau, dass diese Zahl so viel geringer ist, das liegt nun daran, dass die Erde eine Atmosphäre hat. Es gibt hier vielfältige Erosionsprozesse, die in der Lage sind, natürlich in Millionen von Jahren vor allen Dingen die kleineren Krater wieder zu vernichten. Und dann gibt es natürlich auch Sedimentationsprozesse. Also Krater auf der Erde können durch jüngere Sedimente verdeckt werden. Und damit ist dann ihre Erkennung schwieriger.
Aber Sie haben eben von einer Zahl gesprochen. Sie haben gesagt, dass es noch 300 weitere Krater zu entdecken gibt. Woran machen Sie das fest?
Ja, das ist das Ergebnis einer Studie, die ich mit einem Kollegen durchgeführt habe. Die Grundlage hierfür ist zunächst mal, wir kennen die Häufigkeitsverteilung von Kratern auf dem Erdmond. Wir wissen, wie viele Krater in einem bestimmten Zeitintervall gebildet werden. Wir können diese Produktionsrate von Kratern auf die Erde übertragen.
Wie untersuchen Sie, ob ein vermeintlicher Krater, den Sie vielleicht finden, dann auch wirklich einer ist, von einem Meteoriten stammt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nicht alle kreisrunden Strukturen, die so aussehen wie Krater, müssen auch notwendigerweise von Himmelskörpern gebildet werden. Als Geologen sind wir auf der Suche nach spezifischen Effekten, die beim Einschlag entstehen. Das sind sogenannte Schockeffekte, die wir in den Mineralen und Gesteinen nachweisen können. Und diese Schockeffekte, die können nur durch einen natürlichen Prozess entstehen, nämlich dieser Hochgeschwindigkeitskollision, wenn ein Asteroid auf die Erde trifft. Ja. Diese Schockwellen, die verändern die Minerale und Gesteine in ihrer Kristallstruktur. Sie zeigen bestimmte Mikrostrukturen, die wir mikroskopisch dann nachweisen können.
Das heißt, es gibt so etwas wie einen Fingerabdruck eines Meteoriten.
Ganz genau. Und wir können also auch nur eine Struktur eindeutig als Krater bezeichnen, wenn wir diesen Nachweis erfolgreich geführt haben. Wir sollten weniger nach den ganz großen Strukturen Ausschau halten, die haben wir weitestgehend schon entdeckt, sondern eben nach Strukturen, die kleiner sind als 6 Kilometer. Und es gibt natürlich viele Krater, die unter jüngeren Schichten verborgen sind.
Sie selbst haben im vergangenen Jahr ja einen Krater gefunden, einen Meteoritenkrater. Wo war das?
Ja, genau das war nämlich so einer, der unter jüngeren Schichten verborgen ist. Ist 34 Kilometer im Durchmesser, befindet sich im Nordwesten von Saudi-Arabien. Da hat auch so ein bisschen der Zufall mitgespielt. Ich habe Daten gesichtet, die in einem Report von einer saudischen Erdölfirma publiziert wurden. Das sind also geophysikalische Daten gewesen. Dort wird in gewisser Weise die Erde durchschallt und die Struktur der Erde im Untergrund abgebildet. Und die Kollegen von dieser saudischen Erdölfirma haben dann eben durch diese Untersuchung erkannt, dass es eine rundliche Struktur ist. Ich habe diese Firma angeschrieben und gebeten, ob sie mir nicht Probenmaterial von Bohrungen, die sie ebenfalls durchgeführt haben, zur Verfügung stellen könnten. Das hat diese Firma tatsächlich getan. Ich bin also relativ schnell bei den mikroskopischen Untersuchungen dann fündig geworden und konnte diese genannten Schockeffekte praktisch in jedem der einzelnen Proben nachweisen.
Also 34 Kilometer im Durchmesser. Das heißt, der Meteorit selbst war wie groß?
Das hängt natürlich von der Geschwindigkeit des einschlagenden Körpers ab, auch von seiner Dichte. Wenn wir eine mittlere Einschlaggeschwindigkeit von etwa 15 Kilometer pro Sekunde zugrunde legen und eine typische Gesteinsdichte, dann können wir davon ausgehen, dass der einschlagende Körper etwa einen Durchmesser so von 2,5 Kilometer gehabt haben muss.
Wenn eine Schicht den Krater bedeckt, ist dann auch die Zeit, in der der Meteorit auf der Erde aufgeprallt ist, viel länger her?
Genau, das ist eine wichtige Methode, eine relative Methode, wo wir das Alter dieses Ereignisses eingrenzen können. Das Ereignis muss auf jeden Fall weiter zurückliegen als das Alter der Schichten, die diesen Krater überdecken. Wir können das weiter eingrenzen, wenn wir datierbares Material von diesem Krater zur Verfügung hätten. Aber leider haben wir bislang bei diesem Krater, den wir letztes Jahr entdeckt haben, noch keine entsprechenden Gesteine angetroffen.
Wenn es mehr Krater gibt, als wir bisher gedacht haben, müssen wir uns dann nicht auch viel mehr davor fürchten, dass auch viel öfter solche schlagkräftigen Himmelskörper auf der Erde aufprallen? Das sind ja schon richtige Himmelsgeschosse.
Ja, also es ist ein aktueller geologischer Prozess, den man auf dem Schirm haben muss, sag ich mal so salopp. Ich will jetzt hier keine Angst verbreiten, aber es gibt tatsächlich immer wieder nahe Vorbeiflüge von Asteroiden oder auch Kollisionen. Wir haben auch jetzt in der jüngeren Geschichte solche Kollisionen erlebt. Zum Beispiel 2007 ist südlich vom Titicacasee ein kleiner Körper eingeschlagen. Der Krater ist sehr, sehr klein, also nur 15 Meter im Durchmesser.
Das ist ja aber auch schon groß. Also wenn da mein Haus drunter steht, habe ich auch ein Problem.
Ja, das ist immer noch eine relativ junge Wissenschaft und wir haben hier, denke ich, auch den gesellschaftlichen Auftrag, gerade auch um eine Schadenswirkung bei zukünftigen möglichen Einschlägen vorhersagen zu können, diese Prozesse eingehend zu untersuchen.
Meteoriten, die auf die Erde stürzen. Das war Thomas Kenkmann, Geologe an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Just wait for a night when the skies are all bare, and if you still care, never trust your dreams when you're about to fall in love. For your dreams might quickly fall apart. So if you're smart, really smart, only trust your...
Eines der bisher größten Meteoriteneinschlagslöcher auf der Erde ist der Fredefort-Krater in Südafrika. Er hat einen Durchmesser von 300 Kilometern und wird auf ein Alter von 2 Milliarden Jahren geschätzt. In der Mitte von ihm befindet sich eine kuppelartige Wölbung, von der man vor einigen Jahren noch annahm, dass sie nicht das Zeichen für einen Meteoriteneinschlag, sondern für eine frühere Vulkantätigkeit an dieser Stelle sein würde. Mitte der 90er Jahre haben Wissenschaftler das aber widerlegt. Günther Beyer hat sich mit einem Fredefort-Experten auf den Weg zu dem Krater in Südafrika gemacht, um ihn sich genauer anzusehen.
Traue keinen Hinweisschildern. Da steht zwar Vredefort-Dom drauf und dort will auch der Meteoritenexperte Jan Furi hin. Aber der Weg endet jedes Mal an Viehzäunen. Furi ist unterwegs in Südafrikas Farmland, 120 Kilometer südwestlich von Johannesburg. Er hat aber Schlüssel für die Gatter und gelangt schließlich zu einem langgezogenen, niedrigen Steinwall auf einer kleinen Anhöhe.
We are quite close to the geometric center of the Fredefort Meteorite Impact Crater.
Wir sind hier ganz nah am Zentrum des Kraters, wo der Meteorit einst eingeschlagen ist. Er ist nach dem Städtchen Fredefort, ganz in der Nähe, benannt. Es ist der älteste und größte bekannte Meteoriteneinschlag.
Eine Landschaft aus dürrem Grasland und trockenen Dornbüschen. Ein Krater, hier in dieser Ebene.
You wouldn't imagine a crater because there's no real visible crater.
Hier, wo wir stehen, kann man sich einen Krater gar nicht vorstellen. Er ist nicht richtig sichtbar. Tatsächlich stehen wir auf dem Boden dieses Kraters. Aber aus der Vogelperspektive, wie zum Beispiel bei Satellitenfotos, kann man seine Umrisse genau erkennen.
You can see the crater quite clearly defined.
Der Meteorit und der von ihm hervorgerufene Einschlag waren gewaltig, sagt Furi.
The crater is being created.
Der Krater stammt von einem Meteoriten, der vor mehr als 2 Milliarden Jahren aufschlug. Dieser kosmische Körper hatte einen Durchmesser von 10 bis 15 Kilometern, war also ungefähr so groß wie der Tafelberg und prallte mit 40.000 Kilometern in der Stunde auf die Erde auf. Dabei entstand eine Riesenexplosion, Unmengen von Energie und eine Hitze von 20.000 Grad wurden freigesetzt.
And when it collided with Earth, there was a very large explosion and a very large energy release. And the heat generated was about 20.000 degrees Celsius when the impact took place.
Der Meteorit muss damals ein Loch von gut 10 Kilometer Tiefe gerissen haben, das sich im Lauf der Jahrmillionen durch Erosion schloss. Sichtbar sind allerdings noch heute die wie kilometerlange Ketten aufgereihten Felsbrocken, zu denen Jan Fury gelaufen ist. Diese Strukturen waren schon den ersten Landvermessern vor über 100 Jahren aufgefallen.
Als die Vermessungstrupps diese Gegend erforschten und kartografierten, haben sie schon bemerkt, dass sich diese Gegend durch eine einzigartige Geologie auszeichnet. Einzigartig wegen dieses Gesteins, das man Granophyr-Schmelzstein nennt.
Das bräunliche Gestein ist mit faustgroßen Löchern durchsetzt. Die Felsen sehen aus, als seien sie durch enorme Hitzeeinwirkung perforiert. Sehr, sehr viel später kratzten die hier lebenden Angehörigen des Sahnvolkes ihre Zeichnungen von Rhinoceros, Flusspferd und Elenantilope ein. Früher hatten Wissenschaftler bisweilen vermutet, der Fredefort-Krater sei durch einen Vulkanausbruch entstanden, aber diese Theorie lässt sich nicht halten. Weitere Indikatoren weisen auf einen Meteoriteneinschlag hin. Jan Fury ist zu einem weiteren Feld gegangen. Auf ihm stehen Granitblöcke aufrecht. Ihre Oberfläche zeigt lilafarbene, helle und dunkle Schlieren.
Durch den Aufprall ist der Fels pulverisiert, geschmolzen und hat sich danach wieder verfestigt. Es ist alles dasselbe Material. Die dunkleren Adern im Fels wie die helleren Stellen. Alles Granit.
Die Oberflächen der aufrecht stehenden Klötze sind glatt. Helle, kieselgroße Einschlüsse, umflossen von längst erstarrtem, dunkelviolettem Granit. Erinnert das nicht an Werke des abstrakten Expressionismus? Jan Fury schmunzelt.
Ihr redet von moderner Kunst. Ich frage meine Besucher immer, wie sieht das aus? Das ist nicht gemalt. Das ist von den hohen Temperaturen beim Aufprall gekocht.
Der Meteoritenaufprall vor gut 2 Milliarden Jahren hat die Welt von Grund auf verändert, vor allem in Südafrika. Durch die Gewalt des Aufschlags wurden aus tiefem Gestein mehrere konzentrische Ringe von bis zu 300 Kilometern Durchmesser an die Oberfläche gedrückt. Der äußerste dieser Ringe, hier Reefs genannt, ist der Witwatersrand mit dem heutigen Johannesburg als Zentrum.
Wissenschaftler glauben, dass Südafrikas goldhaltige Konglomerate vom Meteoritenaufschlag weiter an die Erdoberfläche gedrückt wurden.
Das Gold am Witwatersrand stachelte ab 1886 die Gier der Goldsucher an. Ohne den Aufprall des Vredefort-Meteoriten wäre das Edelmetall wohl schwer zugänglich in der Tiefe geblieben. Auch im Vredefort-Krater selbst wurde Gold gefunden. Jan Fury zeigt zu einem 250 Meter langen, heute verlassenen Stollen, der ein Reef untertunnelt.
Wir haben Leute nach Gold gegraben. Wir sehen potenziell goldhaltiges Quarzitkonglomerat. Die Goldsucher sahen das Reef und begannen, diesen Stollen zu graben.
Eine Abraumhalde zeugt von ihren Mühen, ohne Maschinen in primitiver Handarbeit Gold zu schürfen. Aber der Goldgehalt war so gering, dass in den 1930er Jahren der Bergbau im Kraterboden aufgegeben wurde. Im halbkreisförmigen Witwatersrand dagegen holen internationale Konzerne noch heute jährlich 170 Tonnen Gold aus der Erde. Dank einer kosmischen Katastrophe vor 2 Milliarden Jahren.
Die kosmische Katastrophe vor mehr als 2 Milliarden Jahren. Günther Beyer berichtete. Um Meteoriten im All und ihre Spuren auf der Erde ging es heute in unserem Schwerpunkt im Logo. Und gleich um Weichmacher. Stoffe, die Plastik biegsam machen können, aber uns möglicherweise auch dick, wie Wissenschaftler herausgefunden haben.
Tangerine, she is all they claim. With her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by,
Esther and Caballero sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yeah, she has them all on the run.
Eine Zahnbürste, ein Duschvorhang, die Verpackung von Käse oder Fleisch. Alles aus Plastik. Und damit das Plastik besonders weich und biegsam ist, sind darin oft Weichmacher enthalten. Aber auch wenn wir die Verpackung von dem Käse und von dem Fleisch, das wir kaufen, nicht gleich mitessen, Weichmacher machen uns möglicherweise dick. Das haben zumindest Leipziger Forscher herausgefunden. Allerdings in einer Studie mit Mäusen. Annegret Faber hat mit ihnen gesprochen.
In der neuen Studie gaben die Forscher Mäusen Wasser mit dem Weichmacher zu trinken, sein Name Phthalat-DEHP. Dabei wählten sie sehr geringe Mengen aus, Mengen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch jeder EU-Bürger zu sich nahm, ohne es zu wissen. Phthalat-DEHP wurde schon vor 15 Jahren als fruchtschädigend eingestuft. Deshalb ist er heute weitestgehend vom europäischen Markt verschwunden, jedenfalls offiziell, sagt Matthias Blüher, der Leiter des Adipositas-Zentrums am Leipziger Universitätsklinikum.
Weil natürlich Nahrungsmittel, die von Märkten außerhalb der EU in Verpackungen eingeführt werden, durchaus auch noch DEHP enthalten können.
Blüher findet noch heute DEHP im Fett seiner Patienten. Auch Professor Martin von Bergen vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig weist Phthalate im menschlichen Organismus nach.
Wir nehmen praktisch ständig Phthalate auf. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir Mitarbeiter getestet haben jeden Tag, um die Schwankungen von Tag zu Tag in der Phthalatexposition zu erfassen. Und dabei ist ein eindeutiges Ergebnis, dass wir jeden Tag anscheinend eine gewisse Dosis Phthalate aufnehmen. Immer noch, ja.
Weichmacher gibt es sehr viele. Die Forscher haben sich in dieser Studie für Phthalat-DEHP entschieden, weil dieser Stoff sehr gut untersucht ist und es viele Vergleichsdaten gibt.
Es ist immer noch ein gutes Modellsystem. Es ist eine von den Substanzen, zu denen relativ viel bekannt ist, sodass wir mit unseren Ergebnissen an andere anknüpfen können. Und viele Folgesubstanzen sind dem relativ ähnlich. Kann man auch davon ausgehen, dass diese Ergebnisse auch auf andere teilweise zumindest übertragbar sind.
Die Forscher gaben also Mäusen Wasser mit geringsten Mengen DEHP zu trinken.
Das sind Nanogramm.
Ein Nanogramm ist gerade mal ein Milliardstel Gramm. Aber die Mäuse reagierten auch auf geringste Mengen, und zwar deutlich. Sie nahmen zu.
Es werden die weiblichen Tiere dicker, aber nicht die männlichen. Und es konnte gezeigt werden, dass die Exposition mit DEHP zu einer Umstellung des Stoffwechsels der Mäuse führt, was wiederum zu einer Veränderung der Funktion des Fettgewebes führt.
DEHP wirkt hormonverändernd und lässt Fettzellen bis zu 30% wachsen. Der Weichmacher könnte also Grund dafür sein, warum viele Menschen immer dicker werden.
Also für uns ist das Entscheidende, dass Phthalate und vielleicht auch andere Weichmacher wie Hormone wirken können und mit dazu beitragen könnten, dass Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern zunehmend von dem Problem Übergewicht und Fettleibigkeit oder Adipositas betroffen sind.
Matthias Blüher wendet allerdings ein, dass es sich hier um eine Studie an Mäusen handelt. Die Ergebnisse seien nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar. Sie seien nur ein Indiz.
Das ist schwer, direkt auf den menschlichen Organismus zu übertragen. Dazu müsste man im Prinzip Menschen DEHP auch ähnlich den Tieren zu trinken oder zu essen geben, um dann die Auswirkungen über Jahre zu verfolgen. Solche Untersuchungen gibt es nicht. Wir können also nur Rückschlüsse daraus ziehen, wie viel zum Beispiel im Fettgewebe von Menschen über die Jahre abgelagert wird von solchen Weichmachern, um die Exposition abzuschätzen. Und wir sehen schon Zusammenhänge zwischen Übergewicht und der vermehrten Konzentration bestimmter Umweltgifte im Fettgewebe.
Und was raten die Forscher dem Verbraucher?
Ich glaube, wir kommen in der modernen Welt um den Gebrauch von Plastikartikeln nicht drumherum. Es wird aber nötig sein, in Zukunft weitere Forschungsarbeiten durchzuführen, um die Bewertung auch von gerade neuen entwickelten Phthalaten zu verbessern.
Viele Weichmacher sind noch nicht ausreichend untersucht. Die Forscher vermuten, dass es auch bei den derzeit gängigen Parallelen zu DEHP gibt. Sie appellieren deshalb an die Industrie, verantwortungsvoller mit dem Verbraucher umzugehen und erst dann Chemikalien im großen Stil zu nutzen, wenn auch erwiesen ist, dass sie nicht der Gesundheit schaden.
Annegret Faber über Weichmacher und ihre Wirkung auf unsere Gesundheit und vielleicht auch auf unsere Figur.
I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine. Yeah, she has them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to tangerine.
Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Erinnern Sie sich an diesen Satz? Die Anfangsbuchstaben der Wörter haben uns jahrzehntelang geholfen, uns die Reihenfolge der Planeten in unserem Sonnensystem zu merken. Von Merkur bis Pluto. Doch seit Pluto nur noch einen Zwergplanetenstatus hat, funktioniert dieser Satz aus neun Wörtern nicht mehr richtig. Aber gerade sieht es so aus, als könnte das Sonnensystem und damit auch der Merksatz bald wieder komplett sein. Astronomen wollen nun nämlich einen neunten Planeten nachgewiesen haben. Ob sein Name nun mit P anfangen wird, damit der Merksatz wieder funktioniert, das steht noch in den Sternen. Provisorisch ist er erstmal Nein genannt worden. Also Neun. Seine Eigenschaften sind mehr als ungewöhnlich, wie Guido Meyer aus den USA berichtet.
Man soll niemals nie sagen. Und schon gar nicht sollte man so etwas sagen wie, wir kennen unser Sonnensystem ganz genau.
History shows us that it's a bad idea.
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass es keine gute Idee ist, ständig zu glauben, wir hätten das Ende des Sonnensystems erreicht und es gäbe nichts jenseits dessen, was wir schon kennen. Konstantin Batygin ist Astronom am California Institute of Technology. Er hat den Kuipergürtel beobachtet, jene Ansammlung von Millionen von Eis- und Gesteinsbrocken am Rand des Sonnensystems oder das, was man bislang dafür hielt. Was er sah, haben Computer in Modelle umgerechnet. Wir haben entdeckt, dass sich die Umlaufbahnen viele Objekte des Kuipergürtels erklären lassen, wenn es einen neunten Planeten gibt. Er muss sich außerhalb der Umlaufbahnen aller anderen Planeten befinden. Im Kuipergürtel beschreiben sechs Zwergplaneten extrem elliptische Umlaufbahnen um die Sonne. Ihr Sonnenfernsterpunkt zeigt bei allen in die gleiche Richtung. Und ihre Orbits sind alle um 30 Grad gekippt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, läge bei 1 zu 100, argumentiert der Astronom Mike Brown, ebenfalls vom Caltech in Pasadena. Die einzige Möglichkeit, diese Zwergplaneten alle auf ähnliche Umlaufbahnen zu zwingen, ist ein massiver Planet. Seine Schwerkraft würde die Orbits der kleineren Objekte bestimmen, während sie die Sonne umkreisen. Massiv heißt, dieser Planet muss etwa 10-mal so groß sein wie die Erde. Und er muss 20-mal so weit von der Sonne entfernt sein wie der bislang äußerste Planet Neptun. Dies entspricht einer Entfernung von fast 60 Milliarden Kilometer. Das Sonnenlicht benötigt mehr als 2 Tage, um diesen Planeten zu erreichen. Für einen Sonnenumlauf braucht er zwischen 10 und 20.000 Jahre. Genauer geht es nicht, denn die Modelle verraten nicht, wo auf seiner elliptischen Umlaufbahn sich Planet X derzeit befindet. Es gibt viele Teleskope auf der Erde, die in der Lage sind, diesen Planeten zu finden. Ich hoffe, dass nunmehr eine weltweite Suche beginnt nach dem neunten Planeten. Seit Astronomen letztmals einen Planeten im Sonnensystem entdeckt haben, sind fast 150 Jahre vergangen. Auch die Existenz Neptuns hatten Wissenschaftler zunächst berechnet und vorhergesagt, bevor er tatsächlich nachgewiesen wurde. Der Astronom Hal Levison von der Abteilung für Weltraumstudien am Southwest Research Institute in Boulder, Colorado, hält solche indirekten Nachweise nicht für glaubwürdig.
I don't find it terribly convincing. Finding more objects that have this alignment.
Ich finde das nicht sehr überzeugend. Ein halbes Dutzend Objekte, die ähnliche Umlaufbahnen haben, sind keine ausreichende Grundlage für den Nachweis eines Planeten. Es könnte statistisches Pech sein, dass wir einfach noch nicht mehr nachgewiesen haben, die sich auf ganz anderen Orbits bewegen. Wenn die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 1 Billion läge, das wäre was anderes. Aber sie liegt nur bei 1 zu 100.
But it's not. It's only 100.
Und wie ist der Planet überhaupt dorthin gekommen? Die Sonne könnte ihn irgendwann durch ihre Schwerkraft eingefangen haben. Es wäre also somit ursprünglich ein Planet von außerhalb des Sonnensystems. Denn zur Bildung eines solchen Riesens hätte es in der Frühphase des Sonnensystems so weit draußen zu wenig Material gegeben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich so weit draußen ein Planet formen kann. Er hätte weiter innen entstehen müssen, näher an der Sonne. Dann könnte er durch die Massen der Riesenplaneten Jupiter und Saturn nach außen katapultiert worden sein. Aber dazu dürfte ihr Schwerkrafteinfluss nicht ausgereicht haben. Hier handelt es sich um einen sehr großen Planeten auf einer sehr ungewöhnlichen Umlaufbahn. Bevor Planet X sich nicht zeigt, bleibt es offiziell bei 8 Planeten. Mike Brown hofft, dass seine baldige Entdeckung die Astronomengemeinschaft versöhnen wird. Wer sich darüber ärgert, dass Pluto kein Planet mehr ist, kann sich nun freuen, dass es dort draußen noch einen richtigen Planeten gibt, den es zu finden gilt.
Guido Meyer über den 9. Planeten. Nein, wird er bisher genannt.
No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their lights. Stars have disappeared from sight and there's no moon at all. A sound, it's so dark, even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to bark, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss.
Notizen aus der Wissenschaft.
Manche Dinosaurier haben offenbar wie Hühner mit den Füßen in der Erde gescharrt. Zu diesem Schluss kommt eine internationale Forschergruppe, die Dinosaurierspuren im US-Bundesstaat Colorado untersucht hat. Die 2 Meter langen und bis zu 25 Zentimeter tiefen Spuren stammen von Theropoden. Sie deuten erstmals darauf hin, dass sich die Dinosaurier ähnlich wie heutige bodenbrütende Vögel verhalten und mit dem Scharren die Balz eingeleitet haben. Bisher hatte nur die äußere Ähnlichkeit sowie der Knochenbau auf eine Verwandtschaft von Theropoden und Vögeln hingedeutet. Fischgenuss ohne schlechtes Gewissen. Dafür soll der aktualisierte Fischratgeber sorgen, den die Umweltschutzorganisation Greenpeace in dieser Woche veröffentlicht hat. Darin wird anhand einer Ampel angegeben, auf welchen Fisch aus welchen Regionen man vor dem Hintergrund der Überfischung verzichten sollte. Denn laut der Welternährungsorganisation sind schon jetzt knapp 30% der weltweiten Speisefischbestände überfischt oder erschöpft. Weitere 61% sind bis an die Grenzen genutzt. So sollte man zum Beispiel auf Aal, Makrele, Alaska-Seelachs und Rotbarsch ganz verzichten. Auch beliebte Fischarten wie Thunfisch oder Lachs sind bedroht, können aber aus bestimmten Regionen bedenkenlos gegessen werden, etwa aus dem Nordpazifik. Kein schlechtes Gewissen muss man hingegen beim Karpfen haben. Auch Hering und Wels sind weitgehend unproblematisch. Neue Tiefseespezies entdeckt. Forscher haben vor der Nordostküste Australiens mehrere neue Schwamm- und Korallenarten gefunden. Das deutsch-australische Wissenschaftlerteam hatte den bisher völlig unerforschten Vorriffbereich am Osprey Reef abseits des Great Barrier Reef detailliert untersucht. Und zwar in einer Wassertiefe von 92 bis fast 800 Metern. Dabei stießen sie auch auf lebende Fossilien, die dort nach Angaben der Wissenschaftler seit Millionen von Jahren existieren. Astronomen haben Monstersterne außerhalb unserer Galaxie, der Milchstraße, aufgespürt. Die Forscher hatten nach Zwillingen des Doppelsterns Eta Carinae gesucht, das das hellste und massenreichste Sternsystem innerhalb von mindestens 10.000 Lichtjahren um die Erde ist. Darin umkreisen sich ein Riesenstern mit der 90-fachen Masse unserer Sonne und ein Gigant mit 30 Sonnenmassen. Riesensterne erzeugen große Mengen schwerer chemischer Elemente, die unter anderem für die Entstehung von Planeten sowie des Lebens wichtig sind. Nun wurden die Forscher fündig. Sie entdeckten 5 Zwillingskandidaten in 4 anderen Galaxien, die allerdings zwischen 15 Millionen und 26 Millionen Lichtjahren von uns entfernt sind. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. In Kenia haben Forscher Hinweise auf ein steinzeitliches Massaker entdeckt. Wissenschaftler der Universität Cambridge fanden Überreste von mindestens 27 Menschen. Viele davon wiesen klare Zeichen von Gewalt auf, wie etwa eingeschlagene Schädel und gebrochene Rippen. Ein Skelett stammt wohl von einer Hochschwangeren, der wahrscheinlich die Hände zusammengebunden worden waren. Einzelheiten veröffentlichten die Forscher im Fachmagazin Nature.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft von Peter Stein.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Ewig jung und unsterblich. Wer wäre das nicht gern? Aber wir bleiben nicht jung. Wir werden älter und irgendwann sterben wir. Bei Pflanzen ist das im Grunde nicht anders. Sie sehen sich aus, wachsen, blühen, bilden Samen und sterben dann wieder. Zumindest bei vielen Pflanzen funktioniert so der natürliche Kreislauf. Wissenschaftler an der Universität in Münster ist es aber in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut gelungen, Pflanzen zu züchten, die nicht absterben. Ewig junge Tabakpflanzen. Wie das funktioniert, hat sich Stefanie Grimme angesehen.
Die Gewächshäuser hier an der Universität in Münster sind ganz anders als andere Gewächshäuser. Sie sind nicht ein großer Raum, sondern unterteilt in viele kleine Kammern, in denen dann Pflanzen stehen. Bevor man hier allerdings reingeht, geht man auch nicht wie normal in ein Gewächshaus einfach so rein mit irgendwelchen ollen Gummistiefeln oder sowas, sondern hier wird auf Hygiene und Sterilität geachtet. Das heißt, man muss erstmal nochmal Kittel anziehen. Kittel angezogen, zugeknöpft. Und jetzt sind die einzelnen Räume auch abgeteilt. Das heißt, man muss durch Türen erstmal rein, damit sich hier auch wirklich keine Fliege, keine Biene oder sonst irgendwas hin verirrt, weil hier wird gentechnisch geforscht. Und das wäre nicht gut, weil dann gentechnisch verändertes Material in die Natur getragen würde. Und das soll natürlich nicht sein. So, jetzt sind wir hier in dem Gewächshaus, in dem Tabakpflanzen gezüchtet werden. Es ist alles grün, hier blüht wenig. Hier geht es auch nicht darum, möglichst viele große, schöne Blüten zu züchten, die dann letztendlich im Gartenhandel vermarktet werden, sondern hier geht es darum, Pflanzen zu züchten, die möglichst viel Ertrag, also in diesem Fall bei Tabak, Blätter abwerfen. Und das heißt, sie sollen gar nicht blühen, weil wenn sie Blüten bilden, bilden sie auch Samen. Und wenn sie Samen bilden, dann sterben die Pflanzen hinterher ab. Hier wurde es aber geschafft, Pflanzen zu züchten, die nicht sterben, die für immer leben. Molekularbiologin Lena Grundmann forscht hier an diesen Pflanzen und schneidet im Moment gerade die Blätter ab. Was machen Sie denn jetzt hier mit den Blättern? Es ist ja nicht zur reinen Pflanzenpflege.
Wir nutzen die Blätter hier, um später damit im Labor Analysen durchführen zu können. Wir haben diese Pflanze ja gentechnisch verändert und müssen dann natürlich auch gucken, ist dieses Gen tatsächlich auch in die Pflanze übertragen worden und macht diese Pflanze jetzt auch dieses Gen?
Diese Genforschung wird aber nicht hier gemacht, sondern die Blätter werden jetzt mit ins Labor genommen und da gehen wir jetzt mal hin. Jetzt sind wir hier im Laborbereich, stehen vor einer Stickstoffflasche, die ist ja fast so groß wie wir auch. Lena Grundmann hat sich eine Schutzbrille aufgezogen und füllt jetzt flüssigen Stickstoff in einen Eimer. Das qualmt ganz mächtig. Sieht aus, als ob hier Nebelschwaden durch den Raum ziehen. Das wird jetzt in einen anderen Laborraum mitgenommen und da wird dann die Pflanze analysiert.
Ja, was ich jetzt mache, ist, den flüssigen Stickstoff in den Mörser zu tun. Dann kommt das Blattmaterial dazu und dann wird es aufgemörsert.
Der Stickstoff wird jetzt in den Mörser geschüttet. Der blubbert richtig, als ob er kochen würde. Aber eigentlich ist er ganz kalt, glaube ich, ne?
Minus 196 Grad.
Es brodelt richtig, das sieht aus wie in einer Hexenküche. Jetzt nimmt Lena Grundmann ein Blatt, tut das in den Mörser. Jetzt wird das Blatt klein gematscht. Dabei dampft das ganz kräftig. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie grüne Soße, die man zu Ostern nimmt. Das ist jetzt wie Zauberei. Jetzt auf einmal die ganze Flüssigkeit weg und es ist ganz trocken.
Genau, das ist jetzt auch gefroren, das Material. Dadurch können wir es einfach besser aufschließen und können dann mit Hilfe von verschiedenen Substanzen und Lösungen erstmal die DNA der Pflanze isolieren.
Neben dem werden natürlich immer neue gezogen. Das ist eigentlich sogar die Hauptaufgabe, die hier ansteht. Und dafür haben wir jetzt eine schon angezüchtete Pflanze aus dem Labor mitgebracht. Die ist in einem Wegglas verschlossen, unter sterilen Bedingungen dort gewachsen. Mit Skalpell und Pinzette, die jetzt vorher noch über dem Bunsenbrenner sterilisiert wurden, holt Lena Grundmann jetzt die Blätter raus und zerschneidet sie ganz fein. Dann werden da Bakterien draufgesetzt. Die sehen aus wie eine wässrige Lösung, die dann da drauf getröpfelt wird mit einer Pipette. Und in den Bakterien sind dann die Gene, die sich auf die Pflanzen übertragen sollen. Jetzt macht man das alles nicht, um wunderschöne Tabakpflanzen zu machen, sondern es geht darum, Tabakpflanzen sind sehr verwandt mit Tomaten oder auch Kartoffelpflanzen. Und darum geht es eigentlich im Moment. Man erhofft sich durch diese genveränderten Pflanzen letztendlich größere Erträge bei den Kartoffeln.
Wir nutzen einerseits die Tabakpflanze als Modellorganismus, um dann möglicherweise die Effekte, die wir in der Tabakpflanze erzielen können, auf die Kartoffel zu übertragen. Und andererseits forschen wir aber auch mit der Kartoffel an sich und gucken dort, welche Gene gibt es für die Knollenproduktion und die Blüte.
Wenn die Genforschung hier klappt, so ist die Vorstellung hier von den Forschern an der Universität in Münster in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut, dann könnte es in Zukunft so sein, dass eine Kartoffelpflanze erheblich mehr Kartoffeln abwirft, als es bisher der Fall ist.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Stefanie Grimme. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Stacey Kent. Die CD heißt Tenderly. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.